HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister. Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben.
Soll ich bleiben, soll ich gehen? Ist es wirklich so, dass wir uns nicht mehr verstehen?
Wer weiß, wie es ausgeht. Ich kann es Ihnen heute nicht sagen. Das kann sein, kann nicht sein.
Und ich frag mich, soll ich bleiben, soll ich gehen?
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen.
Soll ich bleiben, soll ich gehen?
Was soll ich noch für Machtfragen verfolgen? Können Sie mir das sagen? Ich werde jetzt 70. Bin froh, wenn ich mich zu Hause durchsetze.
Und ich frage mich, soll ich bleiben, soll ich gehen?
Das bleibt jetzt bei dem Verfahren. Und am Schluss eines Verfahrens steht dann die Konsequenz oder auch keine Konsequenz.
Und ich frag mich, soll ich bleiben, soll ich gehen?
Da wird so ein Rücktritt monatelang gefordert und wenn es dann soweit ist, sind doch alle ein wenig überrascht. Nach Angela Merkel hat nun auch Horst Seehofer angekündigt, den Parteivorsitz niederzulegen. Er bleibt zwar Innenminister, aber trotzdem wirkt Seehofer bereits leicht verwandelt. Schon der angekündigte Abschied taucht die Gestalten des öffentlichen Lebens ja in ein milderes Licht. Die Töne werden versöhnlicher, die verbissensten Nahkämpfer treten einen Schritt zurück, um aus der Halbdistanz das Gesamtbild eines Politikerlebens zu würdigen. Wenn einer zurücktritt, dann wirkt das souverän und man vergisst leicht, dass der Abgang der Mächtigen meist mehr oder weniger erzwungen ist. Gehen müssen in der Regel die, die eigentlich schon früher hätten gehen müssen. Stilvoll abtreten, bevor einen die eigenen Leute absägen, das ist dann nur noch der letzte kleine Triumph in der Niederlage. So wie Schauspieler ihren Kollegen, die auf der Bühne bleiben dürfen, wenigstens beim Abgang die Pointe klauen. Wie ist das bei Horst Seehofer? Bekommt der noch eine Zugabe? HR2 Kultur, der Tag, Servus, die Kunst des Abgangs, unser Thema heute Abend. Ausgangspunkt, der Mann, der zur Hälfte geht, demnächst, irgendwie, irgendwann.
Grüß Gott.
Es ist ziemlich einsam geworden um Horst Seehofer. Der spärliche Applaus im Bierzelt im oberbayerischen Tübing am Inn bei seinem Auftritt Anfang August. Gleichzeitig das Pfeifkonzert der Demonstranten draußen. Dieses akustische Bild ist mittlerweile repräsentativ geworden für den Innenminister und seine Außenwirkung. Im bayerischen Wahlkampf seiner CSU der vergangenen Monate stilisiert sich Seehofer zu alledem als Opfer.
Jetzt steht also der böse Seehofer vor Ihnen. Der Mörder, der Terrorist, der Rassist.
Geholfen haben diese Worte weder seiner Partei noch ihm selbst. Die CSU fuhr mit 37% das schlechteste Wahlergebnis seit 70 Jahren in Bayern ein. Seehofer musste von der wütenden Parteibasis zum Rücktritt gedrängt werden. Was hat Horst Seehofer getrieben, so am Amt zu kleben? Die Republik der 90er Jahre kennt ihn als aufrichtigen Gesundheitsminister mit eigenem Kopf. Weil er die geplante Kopfpauschale für Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung seiner Fraktion als unsozial ablehnt, gibt er seinen Posten als Vizefraktionsvorsitzender im Bundestag 2004 auf. Doch sein politisches Talent und das Chaos nach dem Verlust der absoluten Mehrheit in Bayern 2008 machen ihn zum Chef der CSU, mit Erfolg 5 Jahre später.
Parteipolitisch war der größte Erfolg die Gewinnung der absoluten Mehrheit.
2013 kann Seehofer mit seiner CSU wieder alleine regieren. Für das neue Hoch bei den Wählern ist auch die Merkel-Welle verantwortlich. Damals schmückt man sich in der CSU noch mit der höchst erfolgreichen Kanzlerin. Doch dann kommt der Sommer 2015 und mit ihm kommen Hunderttausende Geflüchtete über die Grenze. Seehofer wirft Merkels Bundesregierung eine Herrschaft des Unrechts vor. Manche in der Partei sehen hier Seehofers politische Radikalisierung. Es ist gleich gleichzeitig der Anfang vom Ende seiner eigenen Ära. Auf dem CSU-Parteitag führt er die Kanzlerin wie ein unartiges Schulmädchen vor.
Jetzt wünschen wir dir einen guten Rückweg. Du hast übrigens, der Satz stammt von dir. Der Horst Seehofer und Angela Merkel haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen.
Das kommt auch bei vielen in der CSU schlecht an. Doch Seehofer entschuldigt sich nicht. Bei der Bundestagswahl 2017 erleiden Merkels CDU und seine CSU starke Verluste. Seehofer strapaziert, inzwischen Bundesinnenminister geworden, die Kanzlerin weiter. Höhepunkt der Asylstreit im Sommer. Es geht um Zurückweisungen von Geflüchteten an der Grenze. Seehofer, mitten im CSU-Landtagswahlkampf um Stimmen der AfD-Sympathisanten bemüht, will sie durchsetzen. Merkel ist dagegen und droht mit der Entlassung.
Also wenn die Maßnahme in Kraft gesetzt würde, dann würde ich sagen, ist das eine Frage der richtigen Kompetenz.
Seinen angekündigten Rücktritt macht Seehofer nicht wahr. Bei der Landtagswahl zwei Monate später erleidet seine CSU historische Wahlverluste. Künftig muss Markus Söder mit den Freien Wählern regieren. Für die Ergebnisse machen jetzt fast alle in der Partei den Streit in der Bundesregierung verantwortlich und damit ihren Parteichef Horst Seehofer. Man ist sich einig, den Zeitpunkt für einen Abgang mit Würde hat Seehofer verpasst. Im Gegensatz zu seiner Rivalin Angela Merkel. Das wird Seehofer kränken, der den politischen Kampf um die richtige Asylpolitik längst zu seinem persönlichen Kampf gegen die Kanzlerin gemacht hat.
Tobias Krone mit einem Porträt von Horst Seehofer, also dem Mann, der um die Deutungshoheit kämpft. Auch schon bei seinem glücklosen Umgang mit der Personalie Maaßen und jetzt im Versuch, seinen Abgang in Würde einzuleiten, wie wir gehört haben, nach außen hin selbstbestimmt. Wobei der Rückzug ja vielmehr eingeleitet wurde, nachdem am Sonntag fast alle CSU-Bezirksvorsitzenden 4 Stunden lang offenbar auf Seehofer einredeten, endlich zu gehen. Ein ehemaliger Bundesminister soll in der Sitzung in der CSU-Parteizentrale zu Seehofer sogar gesagt haben, Horst, deine Zeit ist abgelaufen, so beschreibt das der Münchner Merkur. Der schadet der Partei nur noch, hieß es schon vor der für die CSU desaströsen Bayernwahl mit ihren blamablen rund 37% für die Christsozialen. Roman Deininger ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend aus München.
Herr Deininger, Sie bezeichnen Seehofer in der SZ als einen Spieler. Dabei wirkt Seehofer ja nun so gar nicht spielerisch, sondern stur und störrisch. Was macht ihn in Ihren Augen zum Spieler?
Horst Seehofer war schon immer jemand, der, wenn er ein Spiel gewonnen hatte, ja, wenn er einen politischen Erfolg erzielt hatte, sich nicht damit zufrieden gegeben hat und quasi seinen Gewinn vom Tisch genommen hat, sondern er war einer, der diesen Gewinn wieder eingesetzt hat und damit ins Risiko gegangen ist, alles wieder zu verlieren. Ein Beispiel wäre, dass er bei der Landtagswahl 2013 in Bayern die absolute Mehrheit zurückerobert hat für die CSU. Genau dafür, als der Mann, der die alte Größe der CSU wiederhergestellt hat, hätte er in Erinnerung bleiben können. Stattdessen ist er nicht, wie er erst angekündigt hatte, 2018 abgetreten, sondern hat versucht, sich länger zu retten. Jetzt hat er 2 Wahlniederlagen, die Bundestagswahl 2017 und jetzt die Landtagswahl, die ihm zugeschrieben werden. Und sein guter Ruf ist mindestens angeschlagen. Ein Spieler, der ins Risiko gegangen ist und verloren hat.
Greifen wir das Bild auf. Endspiele hat Seehofer ja nun schon selbst so einige ausgerufen. Hat er diesmal die Karten überreizt?
Das hat er ja. Er ist sicher in diese dramatische Sitzung in der CSU-Zentrale am Sonntagabend gegangen, im Glauben, er könne noch was rausholen für sich. Also er hat wahrscheinlich, können natürlich nur spekulieren, aber so wie sich das Bild aus der Sitzung zusammensetzt nach Teilnehmerberichten, hat Horst Seehofer gehofft, dass er vielleicht einfach seine Amtszeit als Parteichef, ist er bis 2019 gewählt, zu Ende machen kann, bis Sommer oder Herbst 2019. Das war seine Hoffnung, aber die Parteifreunde in der Sitzung, vor allem die mächtigen Bezirksvorsitzenden, haben ihm klar gemacht, dass sie ihn nicht mehr wollen. Die Wut auf ihn war größer, als er es erwartet hat.
Es ist ja ein reichlich gefährliches Spiel, das er nun spielt. Dabei könnte er schließlich alles verlieren. Seinen Nachruhm, wenn er in die Geschichte eingeht als rechthaberischer alter Mann. Und auch seine Nachfolge, wenn nun ausgerechnet der verhasste Söder womöglich auch noch CSU-Chef wird. Was gibt's denn jetzt für Seehofer eigentlich noch zu gewinnen?
Einen letzten Rest an Würde, das den gibt es sicher noch zu gewinnen. Das würde wahrscheinlich darin bestehen, dass Seehofer den Zeitpunkt seines Rücktritts als Innenminister selbst festlegt. Er will sich ja im Laufe dieser Woche noch erklären zu den Details seines Abschieds. Natürlich ist das nur noch eine Simulation von Selbstbestimmung, aber trotzdem, wenn er die Gelegenheit ergreift, öffentlich aufzutreten und zu erklären, warum er geht, warum er jetzt geht und wann er genau geht, dann ist das schon noch ein Preis, um den es sich zu spielen lohnt, um im Bild zu bleiben. Und die Chance, dass er das schafft, ist gar nicht so gering. Es ist ja vielleicht sogar in Markus Söders Interesse, dass er Horst Seehofer noch eine Weile Bundesinnenminister bleibt, weil die CSU ja gar niemanden hat, den sie jetzt unbedingt in dieses Amt nach Berlin schicken könnte.
Sie beobachten Seehofer schon eine ganze Weile, haben mit seinem langjährigen Fahrer gesprochen. Sie wissen Details wie, dass er sich phasenweise in seinem Berliner Apartment verschanzt bei Tütensuppe und Dosenravioli. Was treibt ihn jetzt? Geht es tatsächlich nur noch darum, nicht auf Merkels Männerfriedhof zu landen und sie dann als Parteichef noch ein paar Tage zu überleben? Also von diesem persönlichen Kampf haben wir vorhin im Beitrag schon gehört.
Ja. Die Rivalität mit Merkel ist tatsächlich wichtig, aber ich glaube nicht, dass es die wichtigste Kraft ist, die ihn jetzt treibt. Ich glaube, keiner kann es wissen, wir können nur schätzen, dass er tief verletzt ist, dass er sich ungerecht behandelt fühlt von den Medien, von der öffentlichen Meinung, die ihn so als Problembär der Republik in diesem Jahr dargestellt hat und jetzt auch ungerecht behandelt von seiner eigenen Partei, der CSU, die ihm sehr unsanft den Stuhl vor die Tür gestellt hat. Und ich glaube, ihn treibt die Hoffnung, dieses schlechte Bild von sich jetzt auf den letzten Metern noch irgendwie zu korrigieren. Aber ob er das wirklich kann, indem er seinen Abschied hinauszögert, das bezweifle ich. Ich fürchte fast, dass er damit alles noch schlimmer machen könnte.
Wie sieht das aus im Innenministerium? Seehofer sagt nun, haben wir eingangs gehört, das Ende an der Parteispitze verbinde er in keiner Weise mit dem Ministeramt, also mit dem Ministerium, das für ihn komplett aufgeblasen worden ist, zum Super-Innenministerium mit Heimat, Sport und Bau. Geht das? Kann er seine Projekte dort jetzt noch in Ruhe abarbeiten, ohne dann zur lahmen Ente zu werden?
Die Gefahr, dass er zur lahmen Ente wird, ist groß, kein Zweifel. Seehofer soll selbst in dieser CSU-Sitzung am Sonntagabend gesagt haben, ohne Parteiamt kann man, wenn man das vorher mal war, eigentlich kaum in der Regierung bleiben. Das werde selbst Merkel noch merken, dass sie ohne Parteivorsitz keine starke Kanzlerin mehr sein kann. Und ich denke schon, dass Seehofer das klar ist, dass er sich, wenn er Innenminister bleibt, im Grunde Angela Merkel als Kanzlerin und Markus Söder als seinen mutmaßlichen neuen Parteichef ausliefert, ausgerechnet den beiden Menschen, mit denen er jetzt jahrelang erbittert gestritten hat. Seehofer hätte keine Absicherung mehr, ist auch nicht Mitglied des Bundestags. Der kleinste Aufreger würde wahrscheinlich reichen, um ihn wieder in die Schusslinie zu bringen. Die Rücktrittsforderungen aus den anderen Parteien regnen jetzt schon herab. Das würde die Chance eines würdigen Abschieds nicht erhöhen, wenn er länger im Amt bleibt.
Und wie würde das noch gelingen, ein gelungener Abgang mit Anstand und Würde, was ihm persönlich ja so wichtig sein soll?
Ich glaube, dass ein Abschied, der reich ist an Taktik, fast automatisch arm ist an Würde. Horst Seehofer ist eigentlich ein Politiker mit großen Verdiensten um die Sozialpolitik in Deutschland, auch um den Freistaat Bayern. Und diese Verdienste werden jetzt überlagert von den Fehlern der vergangenen 3 Jahre. Selbstverantwortet natürlich, für ihn trotzdem bitter. Ich glaube, wenn er darauf vertraut, dass die Zeit wieder nüchternen Blick auf sein politisches Leben mit allen Leistungen und Fehlern zulassen würde, dann könnte er jetzt einfach eine klare Ansage machen, wann er welches Amt abgibt, Gewissheiten schaffen für die Öffentlichkeit. Jede Ungewissheit, jede Spekulation in diesem Moment kann der Würde eigentlich nur abträglich sein.
Roman Deininger über Seehofer, den Spieler. Sie hören HR2 der Tag. Servus. Die Kunst des Abgangs. Wie man den kunstvoll hinbekommt, da können wir einiges von Militärstrategen lernen. Denn die wussten, selbst dort, wo auf den ersten Blick nicht mehr viel zu gewinnen ist, gibt es immer noch viel zu verlieren. Das beschreibt der preußische Generalmajor Karl von Clausewitz exemplarisch am Rückzug nach einer Niederlage.
In der verlorenen Schlacht ist die Macht des Heeres gebrochen worden. noch mehr die moralische als die physische. Eine zweite, ohne dass neue, vorteilhafte Umstände ins Spiel kommen, würde zur gänzlichen Niederlage, vielleicht zum Untergange führen. Das ist ein militärisches Axiom. Nach der Natur der Sache geht der Rückzug bis zu demjenigen Punkt, wo sich das Gleichgewicht der Kräfte wiederhergestellt haben wird, sei es durch Verstärkung oder durch den Schutz bedeutender Festungen oder durch große Abschnitte des Bodens oder durch die Ausdehnung der feindlichen Macht. Der Grad des Verlustes, die Größe der Niederlage, wird diesen Moment des Gleichgewichts nähern oder entfernen, noch mehr aber der Charakter des Gegners. Wie viele Beispiele gibt es nicht, dass das geschlagene Heer sich in einer geringen Entfernung wieder aufgestellt hat, ohne dass seine Verhältnisse seit der Schlacht sich im Mindesten verändert hätten? Der Grund davon liegt entweder in der moralischen Schwäche des Gegners oder darin, dass das in der Schlacht gewonnene Übergewicht nicht groß genug ist, um zu einem nachdrücklichen Stoße zu führen. Um diese Schwächen oder Fehler des Gegners zu benutzen, nicht einen Zoll breit weiter zurückzugehen, als die Gewalt der Umstände erfordert, hauptsächlich aber, um das Verhältnis der moralischen Kräfte auf einem so vorteilhaften Punkt als möglich zu erhalten, ist ein langsamer, immer wieder strebender Rückzug, ein kühnes, mutiges Entgegentreten, so oft der Verfolgende seine Vorteile im Übermaß benutzen will, durchaus nötig. Die Rückzüge großer Feldherren und krieggeübter Heere gleichen stets dem Abgehen eines verwundeten Löwen. Und dies ist unstreitig auch die beste Theorie.
Der Heeresreformer und Militärwissenschaftler Karl von Clausewitz. Nachher hören wir noch mehr über die Schwierigkeiten des Rückzugs. Nicht einen Zoll breit weiter zurückzugehen, als die Gewalt der Umstände es erfordert, klingt nach Seehofer. Beim Militär gibt es geordnete und ungeordnete Rückzüge, strategische und überstürzte. Auch da ist es schwierig, den richtigen Abgang zu bestimmen. Schließlich ist der in der Regel erst dann notwendig, wenn die eigene Position sowieso schon unhaltbar geworden ist. Das muss man aber erstmal erkennen in der Hitze des Gefechts. Wobei, müsste theoretisch doch auf der Hand liegen, oder?
Die Frage, wann ein Politiker zurücktreten sollte, lässt sich eigentlich ganz leicht beantworten. Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping, sonst nicht gerade für knappe Antworten berühmt, bringt es in nur einem Satz auf den Punkt.
Wenn ich mir etwas vorzuwerfen habe, dann gehe ich. Und zwar sofort.
Gut. Auch bei Herrn Scharping hieß sofort natürlich nicht sofort. Aber früher trat man auch nicht so schnell zurück wie heute. Wer zurücktrat, gestand ein, dass er etwas falsch gemacht hatte. Und bis es dazu kam, musste einem das Wasser bereits bis zur Halskrause stehen. Da mussten zum Beispiel Todesurteile aus der NS-Zeit auftauchen, wie im Fall von Hans Filbinger. 1978 zwangen ihn diese Urteile zu folgender Erklärung.
Nach sorgfältiger reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mein Amt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurückzugeben. Dies ist die Folge einer Rufmordkampagne, die in dieser Form bisher in der Bundesrepublik Deutschland noch nie vorhanden war.
Heutzutage reichen schon weniger handfeste Umstände, damit jemand seinen Hut nehmen muss oder ihn sogar freiwillig nimmt. Dem unbeugsamen Aussitzer von damals folgte irgendwann das genaue Gegenteil, die beleidigte Leberwurst. In Rheinkultur verkörpert wurde dieser politische Rücktrittstypus von Bundespräsident Horst Köhler. Als 2010 seine Äußerungen zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr mehr oder weniger scharf kritisiert wurden, gab sich der Bundespräsident sehr verschnupft und trat eben mal zurück.
Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen.
Christian Wulff folgte Horst Köhler nicht nur als Bundespräsident, sondern 2012 auch in der offenbar neuen Tradition, von diesem Amt bei erhöhtem Wellengang wieder zurückzutreten. Die Wulff-Affäre, bei der es im Kern um ein gesponsertes Wochenende auf Sylt ging, hätte Politgiganten vergangener Zeiten nur ein müdes Lächeln abgerungen. Wulff jedoch fehlte dazu etwas.
Die Bundesrepublik Deutschland braucht einen Präsidenten, der vom Vertrauen nicht nur einer Mehrheit, sondern einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind.
Genau wie es 1000 Gründe für den Rücktritt gibt, so gibt es auch 1000 Worte, um seine Absicht mitzuteilen. Das kann so nüchtern klingen wie eine Durchsage auf dem Bahnsteig, so wie in der Erklärung von Hartmut Meedorn. 2009 räumte der Chef der Deutschen Bahn seinen Posten.
Ich habe dem Aufsichtsratsvorsitzenden daher die Auflösung meines Arbeitsvertrags angeboten. Ich werde mit ihm die Einzelheiten noch in dieser Woche besprechen.
Oder die Rücktrittserklärung klingt weise und fast poetisch. Das konnte Ole von Beust sehr gut, als er 2010 als Hamburger Bürgermeister zurücktrat.
Die biblische Erkenntnis, alles hat seine Zeit, gilt auch für Politiker. Und selbstverständlich gilt sie auch für mich.
Nicht selten merkt man den Worten auch die Emotionalität des Augenblicks an. Als Landesbischöfin Margot Käßmann wegen Alkohol am Steuer ihre Konsequenzen zog, muss sie schon erstmal Luft holen, bevor sie die magischen Worte ausspricht.
Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete.
Wie auch immer man ihn verpackt, der Rücktritt ist möglicherweise ein kleiner, sicher aber kein leichter Schritt.
Thorsten Schweinhardt aus der Tag-Redaktion. Abgänge folgen also einer Folge. Sie stehen oft am Ende einer Kette von Bissigkeiten und Ärgernissen, vermeintlichen oder wirklichen Missverständnissen und dem eigenen schleichenden oder galoppierenden Bedeutungsverlust. Zu beobachten nicht nur wie eben in der Politik, sondern auch im Sport und in der Wirtschaft. Beispiele dafür hat Moritz Küpper zusammengetragen. Er ist Journalist, Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen beim Deutschlandfunk in Düsseldorf. Und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Rücktritte über die Kunst, ein Amt zu verlassen. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Herr Küpper, gesprochen haben Sie zum Beispiel mit Marcel Reif, der merkt, dass seine Zeit als Fußballkommentator vorbei ist, als er sich selbst zitiert. Sie haben gesprochen mit Kurt Beck, der sich für seine Abschiedsrede einen Spickzettel schreibt, den dann aber doch im Klo runterspült. Unterschiedliche Momente der Erkenntnis, unterschiedliche Formen des Umgangs. Gibt es dennoch vielleicht ein verbindendes Element bei der Erfahrung von Rücktritt?
Naja, das klingt immer so und das klang ja gerade auch in diesem Beitrag an mit und war ein kleiner Schritt, aber es ist häufig zumindest, wenn nicht dann doch noch ein Comeback folgt, dessen Grundlage vielleicht ja manchmal in dem Rücktritt liegt, es ist zumeist der finale Schritt und das fällt dann vielen sicherlich auch schwer und es kommt noch etwas hinzu, es heißt ja allerorts immer, dass der erste Eindruck zählt, dem will ich auch gar nicht widersprechen, aber in vielen Fällen zählt eben auch häufig der letzte Eindruck und wir sprechen ja gerade hier über Positionen, über herausragende Positionen, die alle eins gemeinsam haben, dass sie zumeist in der Öffentlichkeit stehen, dass es Posten, Funktionen sind, die viele Menschen haben wollen, die begehrt sind und die gibt man natürlich nicht so leicht auf und da fällt es einem dann in der Regel besonders schwer. Insofern sind das alles so Punkte, wo es besondere Überlegungen gibt, denn den Rücktritt vom Hausmeister oder der Kassiererin, über den reden wir dann natürlich nicht so.
Und da deutlich. Kann man nochmal alles reinpacken in diesen letzten Moment und Auftritt.
Beispielsweise, man kann durch diesen Rücktritt sein Bild in der Geschichte auch ein Stück weit setzen oder man kann es eben verpatzen. Und letzteres, so ist zumindest mein Eindruck, geschieht dann häufiger, denn wir sprechen natürlich vor allem über die Rücktritte, über die nicht gelungenen Rücktritte und die überlagern meines Erachtens auch die gelungenen Rücktritte deutlich.
Sie haben bei Ihrem Buchprojekt viele Prominente angeschrieben, haben auch viele Absagen bekommen. Offenbar immer noch ein Tabuthema, der Rücktritt. Warum eigentlich? Weil im Abgang die Niederlage mitschwingt?
Das mag sein. Also das ist im Grunde genommen auch meine Erkenntnis. Sie haben es gesagt, ich habe wirklich eine Vielzahl von Menschen, Männlein wie Weiblein, angeschrieben, gefragt, ob man nicht darüber reden darf, auch bei Leuten, wo es vielleicht dann, würde man sagen, in der Öffentlichkeit ganz gut gelungen ist. Aber irgendwie scheint es immer noch eine Art Tabu zu sein, immer noch mit einer Art Scheitern verbunden zu sein, selbst scheitern. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Denn Fakt ist ja auch, und dafür muss man kein Wissenschaftler, Hellseher sein oder Experte, um sich damit zu beschäftigen, es wird uns alle treffen. In unseren Funktionen wird irgendwann mal Schluss sein und auch auf dieser Erde, um es jetzt ganz final zu sein, wird für uns alle irgendwann einmal Schluss sein. Insofern ist es ja eigentlich ein ganz natürlicher Prozess und dass man das nicht irgendwie ein Stück weit zumindest versucht, aktiv zu managen oder anzugehen, das wundert mich dann schon und auch wundert mich, dass man eben nicht bereit ist, darüber zu reden. Das war auch ein Grund letztendlich, weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, lass uns doch nochmal versuchen, ein solches Buchprojekt zu machen.
Sie beschreiben Abgänge anhand von etlichen Politikerkarrieren von Roland Koch, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Rudolf Scharping, Christian Lindner. Nun sagt man gemeinhin, man soll die Dinge verlassen, bevor sie uns verlassen. Andererseits sollen ja gerade Politiker auch schon mal was aushalten können und tun das ja oft auch viele Jahre lang. Wann ist dann also der richtige Moment da, um abzutreten?
Naja, Sie haben es ganz gut beschrieben. Man sagt ja auch immer, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Doch ehrlicherweise, wenn wir alle auf der Party stehen und es gerade am schönsten, dann will man eigentlich ja noch bleiben, weil es eben gerade so schön ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben dieses Dilemma, was wir eingangs ja schon ein Stück weit beschrieben haben, dass es unglaublich schwierig ist, die jeweilige Position zu erreichen. Man mitunter sein Leben ja darauf verwendet hat, in irgendeine Position zu kommen, sich darüber auf dem Weg dahin auch ein dickes Fell mitunter zugelegt hat. Und dann wirft man so etwas natürlich nicht so einfach weg. Also das ist sozusagen das strukturelle Dilemma, was vor dem steht. Als weiteren Punkt ist, gerade bei diesen Positionen, die in der Öffentlichkeit steht, erfordert die Rücktrittsentscheidung damit unter eine schnelle Entscheidung. Weil wenn erstmal da lange drüber geredet wird, wenn es hin und her geht und man im Grunde genommen ja nicht mehr selbstbestimmt geht, das überraschende Moment nicht mehr auf seine Seite hat, dann ist es sozusagen vielerorts auch schon ja ein geforderter, ein verpatzter Rücktritt letztendlich. Insofern ist das ganz schwer und nicht umsonst habe ich das Buch sozusagen im Titel oder heißt es in dem Titel auch oder ist davon Kunst die Rede? Das deutet ja schon an, dass es ja sehr, sehr schwierig ist.
Ist es denn speziell für Politiker schwer, Abschied zu nehmen oder ist das ein allgemeines Merkmal, das dem Machtapparat insgesamt eingeschrieben ist und deswegen dann eben auch auf Intendanten oder Sportler zutrifft?
Ich würde sagen, dass das alle Bereiche trifft. Nichtsdestotrotz ist vielleicht der Konkurrenzkampf in der Politik noch mal etwas ausgeprägter, vielleicht auch die Wechsel dort etwas stärker, einfach auch natürlich gegeben durch die Mechanismen, sprich durch die Wahlen und die Zyklen, die es da gibt. Das macht die Sache vielleicht noch mal besonders und es geht da viel mehr um diese Auseinandersetzung als anderswo. Es gibt auch anders als beispielsweise im Sport, wo es ja irgendwo auch eine natürliche, eine körperliche Begrenzung gibt, sprich da ist dann irgendwann einfach auch mal automatischerweise Schluss, weil es nicht mehr geht. Das gibt es in der Politik ja eher seltener, wobei Sie ja auch einige Fälle genannt haben, mit denen ich gesprochen habe, beispielsweise Matthias Platzek, wo es dann auch gesundheitliche Gründe waren, weshalb man zurückziehen musste und das interessanterweise trotzdem auch noch als eine Art Niederlage empfunden wurde.
Können Frauen das eigentlich besser stilvoll abtreten?
Das ist eine gute Frage, weil ein Element ist schon auch dieses in der Öffentlichkeit dieses wahrgenommen werden, nachgefragt werden. Und ich habe in meinen Gesprächen, ohne das jetzt sozusagen breit erhoben zu haben, aber schon ein Stück weit das Gefühl gehabt, dass es Frauen da leichter gefallen ist, da reflektiert drüber nachzudenken und dann auch eher loszulassen, dass das nicht so verbissen, nicht so kämpferisch gesehen wurde, sondern man es geschafft hat, eine gewisse Distanz zwischen sich und das Amt zu schaffen. Und das ist dann letztendlich bei dieser Entscheidung in einer dann Extremsituation, wie sie mitunter sein mag, dann sicherlich hilfreich.
Servus, sagen wir heute Abend in unserer Sendung und das führt uns dialektal nach Bayern zu Horst Seehofer. Besonders kunstvoll war dessen Rücktritt ja nicht. Wie bekommt man das hin? Wie hätte er das besser hinbekommen, einen würdigen Abgang? Da hat Ihr Vorredner gesagt, Klarheit schaffen. Hätten Sie da auch einen Rat an ihn?
Ja, ich würde auch sagen, Klarheit. Und das Spannende ist ja, man braucht eine Art Überraschungsmoment. Das hat selbst ja Angela Merkel geschafft in ihrem Rückzug, obwohl der ja auch sozusagen anstand, vielleicht nicht so ganz stark wie bei Horst Seehofer, aber auch irgendwie im Raum stand. Und sie hat es trotzdem geschafft, beispielsweise das CDU-Präsidium, den Vorstand, aber dann auch die Öffentlichkeit mit diesem dann doch relativ kurzfristigen Entschluss sozusagen nicht mehr für den Parteivorsitz anzutreten, also auch mit diesem Teilrückzug. Und da hatte sie einen Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Horst Seehofer hätte das vielleicht auch schaffen können, indem er dann einfach jetzt konsequenterweise direkt als Parteivorsitzender und als Innenminister zurückgetreten wäre. Er hat es jetzt wieder angekündigt und ein Kollege aus Bayern hat an dem Tag oder an dem Sonntagabend war es noch schon mal geschrieben, er hätte jetzt 5-mal den Rückzug von Horst Seehofer verkündet. Wahrscheinlich wird es am Ende so sein, dass Horst Seehofer ihn, und der Kollege ist noch gar nicht so alt, irgendwann mal in den Ruhestand verabschieden wird. Also sprich, bei Horst Seehofer kommt dann irgendwie auch eine Art Glaubwürdigkeitsfrage hinzu, weil er immer wieder über dieses Thema spricht, ankündigt, zurückzieht, dass man es, ja, salopp gesagt, gar nicht mehr ernst nehmen kann.
Moritz Köpper, Journalist und Autor des Buchs Rücktritte über die Kunst, ein Amt zu verlassen, erschienen im Tektum Verlag. Vielen Dank. Und das Überraschungsmoment beinhaltet ja auch, dass gerade für Politiker vorher an ihrem Amt überhaupt keine Zweifel aufkommen dürfen. Sie dürfen die selber nicht aufkommen lassen. Tun sie das, wird ihnen der Zweifel direkt als Schwäche ausgelegt und der Zersetzungsprozess beginnt. Potenzielle Nachfolger bringen sich in Stellung. Im Militär dürfte das nicht viel anders sein. Der Gegner darf natürlich keinesfalls das nächste Manöver erahnen. Und auch die Organisation eines Rückzugs ist von entscheidender Bedeutung.
Die Schwierigkeiten des Rückzuges sind natürlich größer oder kleiner, nachdem die Schlacht mehr oder weniger unter günstigen Verhältnissen gefochten und nachdem sie mehr oder weniger ausgehalten worden ist. Wie man, wenn man sich gegen einen überlegenen Gegner bis auf den letzten Mann wehrt, aus allem ordnungsmäßigen Rückzuge kommen kann, zeigen die Schlachten von Jena und Belle Alliance. Es ist wohl hin und wieder geraten worden, sich zum Rückzug zu teilen, also in getrennten Haufen oder gar exzentrisch zurückzugehen. Diejenige Teilung, welche der bloßen Bequemlichkeit wegen geschieht und wo ein gemeinschaftliches Schlagen möglich und die Absicht bleibt, kommt hier nicht in Betrachtung. Jede andere ist höchst gefährlich, gegen die Natur der Sache und also ein großer Fehler. Jede verlorene Schlacht ist ein schwächendes und auflösendes Prinzip. Und das nächste Bedürfnis ist, sich zu sammeln und in der Sammlung wieder Ordnung, Mut und Vertrauen zu finden. Die Idee, in dem Augenblick, wo der Feind seinen Sieg verfolgt, ihn mit getrennten Haufen auf beiden Seiten zu beunruhigen, ist eine wahre Anomalie. Einem furchtsamen Pedanten von Feind könnte man dadurch imponieren und da mag es gelten. Wo man aber dieser Schwäche seines Gegners nicht gewiss ist, soll man es bleiben lassen.
Karl von Clausewitz, preußischer Militärwissenschaftler und Ethiker. Es gibt ja Abgänge, die sind nur eine Pause. Beispiel Oskar Lafontaine, der sich mal eben aus der Politik verabschiedete, um dann ohne ein einziges politisches Amt oder Mandat als Privatmann den damaligen Kanzler Gerhard Schröder und dessen Hartz-IV-Agenda massiv zu kritisieren und später bei der WASG und der Linksfraktion zu reüssieren. Auch Friedrich Merz, der fast schon Vergessene, ist ein Wiederkehrer. Christian Lindner wiederum sagte, als er sich 2011 vom Amt des Generalsekretärs der FDP verabschiedete, lakonisch und vieldeutig, auf Wiedersehen. Genug ist also nicht immer genug, was auch alternde Pop- und Rockstars belegen, ganz entgegen ihrem eigentlichen Selbstverständnis.
Was sie tun, sieht entsetzlich kalt aus. Ich hoffe, ich sterbe, bevor ich alt bin, singt Pete Townsend mit den Who 1965. Talking about his generation. Aber viele Musiker dieser Generation sind sehr wohl alt geworden mit ihrer Musik und den Fans. Ebenfalls 1965 wurde eine Band gegründet, die sich erst 50 Jahre später von der Bühne und ihren Fans verabschiedete. You dreamed of me. Du hast von mir geträumt, sind die letzten mit brüchigen Altmännerstimmen gesungenen Worte der Grateful Dead. Für das Abschiedskonzert 2015 hätten sie mindestens 500.000 Karten verkaufen können. Sogar Barack Obama schickt Grüße.
Here's to 50 years of the Grateful Dead.
Ein Hoch auf 50 Jahre Grateful Dead, eine ikonische amerikanische Band. Die struppigen Hippies und verdächtigen Paradiesvögel der 60er und 70er sind zu nationalen Größen geworden. Entsprechend pompös fallen die Abschiede aus. 1977 bereits kündigte ein schmächtiger Elton John bei einem Konzert an.
I've made a decision tonight, this is gonna be the last show. Alright?
Die letzte Show, der dann aber noch viele folgten. Und heute trommelt ein nicht mehr ganz so schmächtiger Elton John Presse und Prominenz zusammen und singt das passende Lied.
I'm still dead, I'm done.
Ich stehe immer noch aufrecht und verkünde.
The announcement is that I am not going to be touring anymore.
Verkünde, nicht mehr auf Tour zu gehen, abgesehen von einer dreijährigen Abschiedstournee. Farewell Yellow Brick Road, rund um die Welt.
Well, to go around the world properly,
jedem überall Tschüss zu sagen, wo ich beliebt bin, das dauert vielleicht 3 Jahre. Und was wird da geheult werden? Die Fans haben sich als erstaunlich konservativ in ihrem Geschmack erwiesen, man könnte auch netter sagen, als treu, und deswegen touren die alten Rocker und Popmusiker immer weiter. Die Stones sowieso, Chris Rea ist seit 2006 auf Abschiedstour und Cher, die schon 2002 ihren Rücktritt erklärt hat, steht mit über 70 noch auf der Bühne. Zurücktreten, das funktioniert bei Popmusikern wie der typische Schluss eines Hardrock-Songs. Hier bei der Abschiedstournee von Kiss im Jahr 2000. Boom, boom, boom. Jetzt ist gleich Schluss, denkst du? Aber einen haben wir noch. und dann noch einen, am liebsten bis es nicht mehr geht. Kiss treten auch immer noch auf und Cher ist ein junges Ding gegen James Last, der mit 85 auf Abschiedstournee ging. Gute Nacht. James Last war damals schon schwer krank und starb kurze Zeit später. Die Kollegen touren weiter. Wahrscheinlich ist so ein Abschied ein viel zu emotionaler und großartiger Moment, um ihn nur einmal auf der Bühne zu erleben. Außer natürlich für Punks. Die gehen so rotzig und kurz angebunden wie die Sex Pistols 1978 bei ihrem letzten Auftritt in San Francisco. No fun, it is no fun at all. Kein Spaß heißt das letzte Lied und so klingt es auch. Und dann fügt Johnny Rotten nur noch kurz hinzu. Haha, hattet ihr schon mal das Gefühl, reingelegt worden zu sein? Ever get the feeling you've been cheated? Und tschüss.
Rainer Dachselt. Einige Musiker mögen mitunter nicht gehen können, andere Schauspieler oder Sänger auf der Bühne müssen es aber, weil das Stück zu Ende ist, das Publikum enttäuscht, es sieht betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen, Schluss aus. Oder aber, weil eine Figur abtreten muss, schon vor dem Ende. Sie hat ihre Funktion in der Aufführung erfüllt, keine Verlängerung. Michael Klügel ist Intendant der Staatsoper Hannover. Guten Abend. Herr Klügel, gerade in der Oper des 19. Jahrhunderts gibt es ja wirklich tragische Abgänge, echtes Musikdrama, da wird es dann seinem Namen gerecht, mit Leidenschaft und Raserei, speziell wenn wir an Wagner denken, bei dem alles zur Erlösung strebt, für die aber ein hoher Preis zu zahlen ist. Für weniger als Tod ist die nicht zu haben, oder?
Naja, Sie haben Wagner angesprochen, da gibt es natürlich die ganz großen Abgänge der mächtigen Menschen, der Abgang von Wotan im Ring und ganz, ganz übel in der Götterdämmerung Siegfried, dem ja ein Speer in den Rücken gesetzt wird.
Da wird dann immer weiter gesungen, sich teilweise auch in den Tod hineingesungen, wie bei Isoldes Liebestod, manchmal auch noch über den Tod hinaus gesungen, aber meist trifft der dann Frauen. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine Fehlentwicklung nach der Aufklärung im Prinzip, glaube ich, in dem die Frauen doch sehr viel gleichberechtigter waren, in jeder Hinsicht, auch erotischer Hinsicht, ist die Frau im 19. Jahrhundert doch eher das Opfer. Also das sieht man vor allem in den Opern von Verdi, ganz berühmt Traviata und in allen Opern dann bei Puccini. Da müssen die Frauen immer herhalten für die Schwächen der Männer und sterben.
Einen dramatischen Abgang im Musiktheater legt ja auch Don Giovanni hin, wahlweise dargestellt als Wüstling, schwere Nöter, als Dämon, jedenfalls mit einem langen Sündenregister. Der fährt am Ende zur Hölle in den Bauch der Bühne, oft mit Rauch und Feuer und was die Pyrotechnik halt so zu bieten hat. Ist das ein besonders drastischer Abgang oder würden Sie sagen, gerade solche sucht die Oper immer wieder?
Ja, natürlich. Die Oper ist einerseits eine moralische Anstalt, aber andererseits kann sie auch sehr Unmoralisches zeigen, an dem man so seine Freude haben kann. Das ist vielleicht beim Abgang von Don Giovanni der Fall, wo der Übeltäter ja in die Hölle geschickt wird.
Wenn wir jetzt ein wenig weiterziehen vom Musiktheater zum Schauspiel, was ist denn mal so ein richtig schöner Abgang mit Pointe, der einem den Applaus des Publikums sichert?
Ja, es gibt ja einmal auch den falschen Abgang, da hat man schon den Applaus des Publikums, dann kommt man aber wieder. Ja, ist in der Politik nicht anders. Es gibt einen berühmten Fall in Österreich. Haider hat den Abgang von Abgang auch gemacht zum Beispiel. Also er hat eine Strophe gesungen, kriegt den großen Applaus, geht ab, kommt wieder und singt noch eine Strophe. Aber natürlich im Schauspiel gibt es natürlich auch die ganz großen tragischen Abgänge der Mächtigen, wie zum Beispiel Ödipus. Das ist so zum Beispiel, das ist ein richtig großer Abgang. Ein Mensch, der blind ist gegenüber seiner Vergangenheit und dann am Ende erblinden muss.
Oder bei Shakespeare zum Beispiel.
Bei Shakespeare, er hat ja wirklich alle üblen Machthaber der Welt porträtiert, von Macbeth bis zu Richard III. Das sind so die größten Übeltäter, die er zeigt. Und das sind natürlich die ganz großen Stoffe oder auch Othello, der natürlich in diesem Fall wiederum seine Frau ermordet.
Es gibt auf der Bühne ja eine ganze Reihe von Abgängen. Den falschen Abgang, wenn jemand dann doch nochmal wiederkehrt, den haben Sie schon angesprochen. Dann gibt es zum Beispiel auch komödiantische Abgänge oder der Abgang wird zum Auftritt. Kann ein Abgang denn auch mal ordentlich schiefgehen?
Oh, kann sehr oft schiefgehen. Also auch in der Bühnenpraxis gibt es ganz berühmte Fälle. Der berühmteste ist vielleicht Tosca. Stürzt sich ja von der Engelsburg am Ende des Stücks, nachdem sie die Polizeichef Scarpia ermordet hat und ihr Mann erschossen worden ist. Sie springt und kehrt natürlich nicht wieder, wenn da aber unten ein Kissen ist, das gepolstert ist oder eine Art Trampolin, dann kommt sie auch wieder. Ist schon passiert, ist aber auch schon tragischer passiert, dass das Kissen unten vergessen wurde und sich Sarah Bernhardt zum Beispiel verletzt hat, schwerst verletzt hat und dann auch nur noch mit Spazierstücken später auftreten konnte. Die war ja die Uraufführung des Schauspiels Tosca.
Wie ist Ihre Beobachtung? Lieben Schauspieler und Sänger gerade den Abgang, also hoffentlich nicht so tragisch, weil sie da nochmal vielleicht ein bisschen selbstverliebt alles reinlegen können? Oder tut der Abgang vor allen Dingen weh?
Ja, natürlich lieben sie das, weil ein Schauspieler oder ein Sänger möchten natürlich die extremen Gefühle eines Menschen darstellen. Und Verletzung durch Tod oder durch Liebe, das sind natürlich die ganz großen Abgänge. Und das sind natürlich Dinge, die ein Schauspieler ganz besonders liebt. Es gibt ein berühmtes Beispiel, Elisabeth Flickenschild sagte, das hat mich auch damals als Jugendlicher schon fasziniert. Also es gibt überhaupt nichts Schöneres für sie, als auf der Bühne zu sterben.
Die, die auf der Bühne sind, haben ja Erfahrung mit Abgängen. Immer wieder kommt da der Moment, wo nach aller Verausgabung dann einfach und unwiederbringlich der Vorhang fällt. Da kann man dann nichts mehr im Nachhinein machen, nichts mehr verbessern. Es gibt keine zweite Chance. Die Aufführung ist gelaufen. Könnten Politiker sich von dieser Erfahrung mit Abgängen etwas abgucken?
Ach, ich denke, man kann davon lernen. Man kann davon lernen. Also das Theater hat ja große politische Absichten und die Stücke, die geschrieben worden sind, ob das jetzt von Verdi, Wagner oder Shakespeare oder Sophokles sind, die sind ja auch eben genau dazu da, nämlich zu reinigen, zur Katharsis, wo man sieht, was mit einem passieren kann, wenn man den richtigen Augenblick zum Beispiel nicht erwischt.
Was wäre dann?
Wenn man den richtigen Augenblick nicht erwischt, gerät man entweder in eine Lächerlichkeit oder es wird tragisch.
Michael Klügel, Intendant der Staatsoper Hannover. Vielen Dank für das Gespräch. Und auch in der hohen Kunst der Klassikwelt gibt es ja durchaus Beispiele für ganz niedere Intrigen, Mätzchen, Wolten und erzwungene Rücktritte. Beispiel Chris Derkon, Intendant der Berliner Volksbühne, der nach Protestlagern im Haus, einer 100.000-fach unterschriebenen Online-Petition und einbrechenden Zuschauerzahlen entnervt seinen Hut nahm. Dann gibt es solche, die an einer Art Dynastie Amt kleben, wie Wolfgang Wagner, der die Geschicke bei Reutz 59 Jahre lang leitete und auch mit über 80 noch sagte, ich weiche nicht von der Stelle. Wie es überhaupt die alten weißen Herren gibt, die Castorfs und Peimanns, die zum Aufhören genötigt wurden. Manchmal ist ein Rückzug aber auch einfach eine gute Strategie, zum Beispiel wenn man den Feind damit weglockt.
Jeder im Angriff Vorschreitende wird in seiner Streitkraft durch dieses Vorschreiten geschwächt. Diese Schwächung im Vorgehen wird gesteigert, wenn der Gegner unbesiegt ist, sich mit einer ungebrochenen, frischen Streitkraft freiwillig vor ihm zurückzieht, ihn aber durch einen beständigen, abgemessenen Widerstand jeden Schritt Landes blutig erkaufen lässt, sodass sein Vorschreiten ein beständiges Vordringen und nicht ein bloßes Verfolgen ist. Von der anderen Seite werden die Verluste, welche ein zurückgehender Verteidiger erleidet, viel größer sein, wenn er nach einer verlorenen Schlacht zurückgeht, als wenn er es freiwillig tut. Denn wäre er auch imstande, dem Verfolgenden den täglichen Widerstand zu leisten, den wir bei einem freiwilligen Rückzug erwarten, so würde er wenigstens dabei eben die Verluste machen und also der Verlust in der Schlacht noch hinzukommen. Aber welche Voraussetzung gegen die Natur der Sache würde das sein? Das beste Heer von der Welt wird, wenn es nach einer verlorenen Schlacht genötigt ist, sich tief ins Innere des Landes zurückzuziehen, dabei unverhältnismäßige Verluste machen. Und ist der Feind beträchtlich überlegen, wie wir es in den Fällen, wovon wir sprechen, voraussetzen, dringt er mit großer Energie nach, wie es in den neuesten Kriegen fast immer geschehen ist, so wird die höchste Wahrscheinlichkeit einer wirklichen Flucht entstehen, wodurch gewöhnlich die Streitkraft ganz zugrunde gerichtet wird.
Karl von Clausewitz über den Rückzug, in diesem Fall ins Innere des Landes, auch der kann angebracht sein und dem Feind schaden. Kehren wir nochmal zur Bundespolitik zurück und zum Anfang unserer Sendung. Da dürfte die Blaupause für künftige Politikerrücktritte oder Teilrückzüge die Bundeskanzlerin abgeliefert haben. An ihr und ihrem Verzicht auf den CDU-Parteivorsitz muss sich auch ein Horst Seehofer messen lassen. Die Merkel-Dämmerung wird ja schon seit Jahren prophezeit. Ernsthaft mit einem Ende und sei es auch nur ein Ende in Raten, hatte aber offenbar wohl trotzdem kaum einer gerechnet. Deshalb Überraschung aller Orten, auch in der eigenen Partei. Wie Merkel ihren Abgang vom CDU-Chefposten erklärt und inszeniert hat, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller.
Ganz gerade mit durchgedrücktem Rücken steht sie da am Rednerpult in ihrem himbeerfarbenen Blazer. Es soll bloß nicht der Eindruck entstehen, Angela Merkel verkünde ihren Abgangsfahrplan sozusagen gebückt, als Getriebene nach einer desolaten Hessenwahl. Nein, die CDU-Chefin und Kanzlerin betont,
dass ich über das Prinzipielle schon sehr früh mich entschieden habe, vor der Sommerpause.
Da ist sie, die Erzählung vom selbstbestimmten Abgang, den Merkel immer wollte. Die Erzählung von einer Entscheidung, die aus einem Moment des persönlichen Innehaltens im Frühsommer erwuchs, nicht auf Druck von außen in den letzten Stunden. Keine weitere Kanzlerkandidatur, keine weitere Bewerbung um den Parteivorsitz.
Ich bin mir bewusst, dass ein solches Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist.
Merkel sagt das mit einem gewissen Stolz in der Stimme. Und weil sie von Notizzetteln abliest, darf man davon ausgehen, dass sie sich ihre Worte sehr genau überlegt hat. Dass sie ganz bewusst betonen will, was für einen einmaligen, lange geplanten Abgang sie vorhat. Die Kanzlerin wird gefragt nach diesem Statement von Ende September, das sehr nach neuer Parteivorsitzkandidatur klang.
Ich habe gesagt, ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung und ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert.
Merkel sagt dazu nur lächelnd,
ich habe versucht, die Dinge so zu benennen, dass ein kleiner Spielraum war.
Die 64-Jährige wirkt mit sich im Reinen, überhaupt nicht verbittert, macht zwischendrin Witzchen und gibt unumwunden zu, dass sie sich korrigieren musste.
Ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage. Aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bin ich dennoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es vertretbar ist, dieses Wagnis einzugehen.
Merkel, die mal gesagt hat, sie wolle kein halbtotes Wrack sein, wenn sie aus der Politik aussteige, stellt ihren Rückzug als Dienst an der Partei und Dienst am Land dar. Es klingt richtig nobel. 2021 will sie sich komplett aus der Politik zurückziehen. Kein Bundestagsmandat mehr, keine anderen Ämter. Und was kommt dann?
Ich habe jetzt keine Sorge, dass mir nichts einfällt.
Spricht's und geht scheinbar bestens gelaunt ab, zufrieden in ihrer Selbstbestimmtheit. Aber wer weiß, je nachdem, wie der Kampf um ihre Nachfolge im Parteivorsitz ausgeht, könnte ihr Fahrplan für den Rückzug aus dem Kanzleramt in Gefahr geraten. Wenn nicht ihre vertraute Kramp-Karrenbauer das Rennen macht, sondern der kritische Jens Spahn oder vielleicht sogar ihr alter Rivale Friedrich Merz, dann könnte sich die Frage, wie lange Merkel noch Kanzlerin bleibt, neu stellen. Die Erzählung vom komplett selbstbestimmten Abgang könnte dann anders ausgehen als von Merkel geplant.
Dennoch hat Merkel Klarheit geschaffen und ein Momentum genutzt, ein enges Zeitfenster, in dem sie die Regie führte über ihren Teilrückzug. Und was macht Seehofer? Belässt es bei wolkigen Worten und andeutungsvollen Sätzen, hinterlässt den Eindruck, sprunghaft, streitsüchtig, unberechenbar, unbelehrbar, störrisch zu sein. Ein alter Fuchs ohne klaren Blick, der nicht loslassen kann und unproduktive Unruhe stiftet. So sehen das jedenfalls seine Kritiker. Michael Pauen forscht über die Philosophie des Geistes an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Pauen, heißt von Merkel lernen Rücktritt lernen?
Ach naja, also ich denke, man kann von ihr vielleicht für das eine oder andere lernen. Vor allen Dingen lernen, Dinge, sagen wir mal, effektiv oder effizient zu machen, ohne großes Brimborium. Da gibt es sicherlich einige Kandidaten, die da noch das eine oder andere nachzuholen hätten.
Aber dieser Teilrückzug, würden Sie sagen, ist gelungen?
Also ich meine, wenn man das vergleicht, also zum Beispiel mit den Fähigkeiten, die andere Kanzler auf dem Gebiet an den Tag gelegt haben, würde ich sagen schon. Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, diese ganze Macht abzugeben. Aber sie war jedenfalls im Vergleich zu den anderen da nicht schlecht, finde ich.
Ein gelungener Abgang ist ja der, haben wir heute im Verlauf der Sendung gehört, der zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, weil er selbstbestimmt ist, weil jemand nicht aus dem Amt getragen werden muss oder vom Hof gejagt wird wie ein räudiger Hund. Hilft uns vielleicht da die Mythologie weiter? Dort gibt's Kairos, den Gott des rechten Augenblicks. Wer ist das?
Naja, also dieser Kairos als Gott ist, wie soll man sagen, schon eine etwas zweifelhafte Erscheinung. Ich glaube, es gibt einen Beleg dafür. Aber die Vorstellung, die spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und diese Vorstellung, die dann auch in einer mythologischen Form in der Antike repräsentiert worden ist. Und in dieser Vorstellung, da kondensiert sich, glaube ich, sehr viel Erfahrung, die Leute auch schon in früheren Zeiten gemacht haben. Die haben das nur auf eine andere Art und Weise verpackt, also in die Gestalt eines Gottes oder in der Gestalt einer mythologischen Erzählung. Aber ich glaube, da steckt etwas hinter, nämlich, dass wir Entscheidungen zu günstigen oder eben zu weniger günstigen Zeitpunkten machen können.
Also das ist ein Gott, den man am Schopf packen muss, sonst gleitet man dann am kahlen Schädel von Kairos hinten ab und greift ins Leere. Er personifiziert damit den günstigen Moment. Gibt es den denn wirklich, diesen einen echten wichtigen Moment, wo sich etwas ändert oder ändern kann? Oder ist diese eine günstige Gelegenheit eigentlich eine Illusion oder eine Überhöhung?
Naja, also wenn man jetzt von einer günstigen Gelegenheit spricht, dann ist das sicherlich eine Überhöhung. Also das ist ja eine Vorstellung, die gab es nicht nur in der Antike, sondern die hat nochmal so zu Beginn des 20. Jahrhunderts Karriere gemacht bei Autoren wie Bloch oder Paul Tillich. Auch bei Heidegger finden sich solche Vorstellungen. Also man findet sie in einer Krisenzeit, aber es gibt dann die Möglichkeit, gleich das ganz andere zu realisieren, das so anders ist, dass man noch nicht mehr davon sprechen kann. Das ist auch so eine Überhöhung. Aber die Vorstellung, dass es, ich glaube, da steckt was Reales hinter, nämlich, dass es eben weniger und günstigere Zeitpunkte dazu gibt, eine bestimmte Entscheidung zu fällen. Und ich glaube, da ist, also wenn wir auf das Beispiel von eben zurückkommen, da ist Frau Merkel sicherlich ein ganz gutes Beispiel.
Wie lässt sich denn dann bestimmen, wann der richtige Moment gekommen ist?
Ja, das ist eben genau, wenn man das so wüsste oder formalisieren könnte, dann wäre das ja keine große Kunst. Das ist eben die Schwierigkeit. Also im Nachhinein können wir natürlich immer sagen, die hat den günstigen Zeitpunkt erwischt. Im Vorhinein weiß man das eben nicht. Also das ist gerade der Trick bei der ganzen Geschichte, diesen günstigen Zeitpunkt abzuschätzen und dann eben entsprechend und entschlossen zu handeln. Das ging bei Merkel ja manchmal innerhalb von einem Tag oder so.
Große Momente gibt es ja vor allen Dingen im Rückblick. Wenn das, was wir erlebt haben, verklärend von uns überarbeitet wird, wie ist das Gedächtnis nun mal fortwährend tut und statt dem langweiligen Verlauf dann nur noch Höhepunkte zählen, dann sieht das im Nachhinein ja tatsächlich so aus, als ob es unweigerlich auf diesen einen Moment unumgänglicher zusteuern müssen.
Nein, also ich meine, eine, wie soll man sagen, angemessene historische Betrachtung zeigt eben auch immer die ganzen Alternativen, auch die Zufälligkeiten, die in einem so einer Entscheidung oder in einem Moment tatsächlich vorhanden waren. Also für meine Begriffe ein ganz gutes Beispiel, das ist immer noch ein bisschen umstritten, aber es gibt mittlerweile ganz gute Belege dafür, dass zum Beispiel im Ersten Weltkrieg so war, also dass es da nicht den festen Plan gab, sondern dass den verantwortlichen Akteuren da vieles aus den Händen geglitten ist. Und ich glaube, das kann in vielen Situationen passieren. Es ist in jedem Fall nicht so, dass etwas, was im Nachhinein dann vielleicht ganz logisch erscheint, aus der Sicht der Akteure selbst, kann das eine extrem schwierige und mit vielen Zufällen behaftete Entscheidung sein.
Aktuell scheint dieser Glaube an diesen Kairos ja ziemlich en vogue zu sein und entspricht ja irgendwie vielleicht auch unserem schnelllebigen Zeitgeist. So ein bisschen wie bei eBay jetzt zugreifen oder wie bei Aktien billig kaufen, jetzt später teuer verkaufen. Setzt das die Menschen nicht gehörig unter Druck?
Tut es, ja klar. Aber ich glaube, das ist eben, also an der Stelle sicherlich nicht unsere schnelllebige Zeit, sondern ich glaube, es ist einfach so. Also es gibt bestimmte Situationen, in denen kann man eine bestimmte Entscheidung durchsetzen und vielleicht zwei Tage später oder ein halbes Jahr später eben nicht mehr.
Solche Gelegenheiten, wenn es die denn gibt, zu erkennen, dann setzt das ja offenbar ein Gespür für sich selbst voraus. Bei diesem alten Grandler Seehofer ist nicht so klar, ob ihm das Gespür für sich, für seine Umwelt möglicherweise abhanden gekommen ist. Er war mal als Menschenfänger bekannt, jetzt eher als abgehobener Rechthaber, der nicht merkt, dass er nervt. Welche Gelegenheit gäbe es für ihn, beherzt nach dieser Stirnlocke des griechischen Gottes zu greifen? Wo wäre da für ihn der Schopf, den es zu fassen gilt?
Na, ich glaube, also für die Entscheidungen, die jetzt anstehen, ist diese Situation einfach vorbei. Und es scheint, und auch ich glaube, auch dafür ist die Merkel, glaube ich, wieder ein ganz gutes Beispiel, es scheint für Politiker im Allgemeinen oder Politikerinnen auch, also denken Sie an, was wird aus mir? Das ist eine Geschichte, also wenn Sie dieses sehr hohe Maß an Macht und auch Bewunderung haben, und ich meine, vielen Politikern ist diese Bewunderung auch sehr wichtig, ich glaube, auch da ist Frau Merkel eine Ausnahme, dann fällt es schwer, darauf zu verzichten. Und dadurch wird, glaube ich, einfach ihre Entscheidung und ihre Wahrnehmung der Realität getrübt. Vor allen Dingen, weil sie in vielen Fällen Ratgeber um sich haben, die sie vielleicht in dieser Fehleinschätzung noch bestärken.
Professor Michael Pauen, Philosoph an der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank. Es braucht also manchmal viel Druck, bis ein Rückzug zustande kommt. Manchmal kommt er in Raten, manchmal überraschend, wie damals auch beim Papst. Manchmal glückt er sogar. Und manchmal ist da die sogenannte Fallbeil-Methode angeraten. Sagen und aufhören, zack, bumm, ohne Ausflüchte, ohne Aufschieben. Das war H2 Kultur, der Tag, Servus, die Kunst des Abgangs. Die haben wir heute beleuchtet mit Barbara Pieroth am Mikrofon. Ihnen einen schönen Abend.